Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Wir haben gesagt, ich mache ein kleines Interview mit dem Steffen, weil Steffen, du bist schon seit über 1,5 Jahren Jugendreferent in Hemmingen, aber bist zum ersten Mal hier zum Predigen bei uns in Ditzingen. Du warst am Mittwochabend schon zur Schulung da, das war ein klasse Abend, und jetzt heute Abend hier in Ditzingen. Das heißt, du bist jetzt also so am Höhepunkt deiner Karriere im Bezirk Ludwigsburg-Strohgau angekommen. Sehr gut, richtige Antwort schon mal. Schön, dass du da bist, freue mich sehr. Steffen de Koning, also der Nachname klingt jetzt nicht so typisch schwäbisch. Sag uns ein paar Takte, wo der herkommt, und vielleicht so ein bisschen was zu deiner Geschichte, wo du vor Hemmingen warst. Genau.
Ja, erstmal ist sogar ein Dreiklang, ne? Ich war nicht nur in der Schulung am Mittwoch, ich war am Freitag auch im Jugendkreis und heute hier in der Predigt, also gleich in einem bis dreimal, sehr cool. Ja, genau, der Name ist nicht schwäbisch, aber ich komme schon hier von der Gegend. Also ich komme aus Kleinsachsenheim ursprünglich. Genau, der Nachname ist de Koning. Es ist flämisch. Mein Opa war Belgier. Und jetzt, wo wir wieder Krieg zwar nicht direkt hier erleben, aber in der Nähe doch erleben, da denke ich auch wieder darin, dass mein Opa damals ja auch im Krieg gekämpft hat und so nach Deutschland kam. Genau. Ja, ich war schon in ganz verschiedenen Orten gewesen, Hamburg, Peru, Horre, wer das kennt, Horre. genau, und jetzt eben seit 1,5 Jahren in Hemmingen als Kinder- und Jugendreferent. Zu mir gehören noch meine Frau, die Elisabeth, und unsere 2 Kinder, die sind seit gestern, ist der Große 5 und 2.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit, jeweils ein Kind, das am 12. März Geburtstag hat. Super. Genau. Du bist da international schon unterwegs gewesen, so mit Peru. Und du bist außer in Hemmingen, wo du zu 70% bist, auch noch zu 30% woanders. Was ist das, was du da mit den 30% machst? Und vielleicht international, wo kommt das noch in deiner Familie vor? Genau.
Ja, genau. Ich bin auch Teil der Kontaktmission, eine Missionsgesellschaft mit Sitz in Wüstenrot, Löwensteiner Berge. Bin ich fast schon seit 10 Jahren da dabei. Echt, interessant, wie lange das schon ist. Wenn ich immer wieder zurückdenke, ich habe bei der Kontaktmission angefangen, weil wir so ein bisschen die Vision hatten, auch Missionare aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland zu bringen, beziehungsweise es gab schon mit der Kontaktmission auch Missionare aus Südamerika zum Beispiel, die in Deutschland waren. Und wir wollten das ausbauen, das habe ich dort begonnen und habe so eine Art Kurzzeitprogramm gestartet für junge Lateinamerikaner in Deutschland. Und so zur Vorbereitung, zum Spracherlernen, Kultur kennenlernen, auch Kontakte knüpfen, war ich eben in Südamerika, vor allem in Peru. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt, die Elisabeth. Sie kommt aus Peru, genau. Und mittlerweile sind meine Aufgaben, haben sich ein bisschen verändert bei der Kontaktmission. Es sind auch nur noch 30%. Ich betreue ein paar Mitarbeiter aus Südamerika und mache auch ein bisschen Organisationsentwicklung. Also wir sind sehr gewachsen. Als ich angefangen habe, war es, glaube ich, 200 Mitarbeiter, jetzt sind es 400 Mitarbeiter. Und da muss man auch ein bisschen an den Strukturen dann arbeiten.
Sehr spannend. So ein bisschen noch persönlich, wenn man dir irgendwie was Gutes tun wollte, mit was könnte man dir was Gutes tun, mit was könnte man dir eine Freude machen? Wenn du Zeit hast, was machst du gerne? Sag uns da ein bisschen was dazu.
Man kann mich zum Beispiel zum Essen einladen, damit macht man mir eine Freude. Also Essen ist bei mir immer ein guter Punkt, ja. Bei mir verteilt sich ganz gut auf den Körper, so, aber man sieht es vielleicht nicht, dass ich so Richtung 100 Kilo zugehe, aber ich kann trotzdem auch noch einiges vertragen. Also Grillen und so, freue ich mich jetzt schon wieder drauf auf die Grillsaison. Von daher, ja, das ist so ein bisschen. Ansonsten, ja, ich spiele natürlich auch gern mit meinen Kindern. Also ich habe schon mal gesagt, letzte Woche, mein Sohn hat jetzt endlich auch mal Legos bekommen. Also wenn ihr meinem Sohn Legos schenkt, dann freue ich mich auch, weil dann darf ich auch wieder bauen. Ja, ist schon lange her, dass ich das letzte Mal selber durfte als Kind, aber jetzt darf ich es wieder. Das ist cool.
Vielen Dank für das, was du uns erzählt hast. Jetzt freuen wir uns auf deine Predigt. Genau, ich habe noch gar nicht verraten, um was es bei Worttransport heute geht. Du darfst es gleich sagen. Gottes Segen für die Predigt.
Als ich noch Konfirmand war in Kleinsachsenheim, da hatte ich das Glück, mit 4 Freunden zusammen den Unterricht besuchen zu können. Und in unserem Konfirmandengruppe, da war auch ein Junge, der war von einer anderen Schule und er hatte keine Freunde im Konfirmandenunterricht, war auch so ein bisschen verrückter Bastler, typischer Außenseiter. Und entsprechend als Außenseiter kam er auch dann nicht mit auf die Konfirmandenfreizeit. Auf der Konfirmandenfreizeit hatten sich einige dann von unserem Jahrgang zu Jesus bekehrt und wir haben einen neuen Jugendkreis zusammen begonnen. Und das war eine richtig schöne Truppe, kann ich mir noch echt gut erinnern an alle, die da dabei waren. Und wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen, gute Gemeinschaft, immer viel Spaß. Ja, und irgendwann nach einigen Monaten, da kam auch dieser Junge, der ist dieser Außenseiter, zu uns in den Jugendkreis. Und er wurde gut aufgenommen. Er wurde Teil des Jugendkreises und dann auch im folgenden Jahr hat er seine Konfirmandenfreizeit sogar nachgeholt. Da war ich mit ihm sogar im Zimmer dann. Und ja, so war er dann viele, viele Jahre Teil unserer Jugendarbeit. Ja, wie kam es dazu, dass dieser junge Außenseiter Teil wurde der Gemeinschaft, weil Gott Gemeinschaft gewirkt hatte in uns und weil er durch Gemeinschaft an diesem Jungen gewirkt hatte. Und darum soll es heute gehen, vom Gott, der durch Gemeinschaft wirkt. Wir sind jetzt schon am vorletzten Sonntag unseres Worttransportprojekts angelangt, der Tour hat es schon gesagt. Und wir haben auch eine ganz schöne Wegstrecke hinter uns gebracht. Beim ersten Mal ging es um den Gott, der Menschen heimsucht. Können wir weiterklicken, genau. Um den Gott, der Menschen heimsucht. Um diesen Gott, der die 99 Schafe zurücklässt, um nach dem einen zu suchen. Der Gott, der sich unheimlich freut, wenn er das Schaf wieder findet oder die verlorene Münze. Der Gott, der auf der Suche ist und der auch uns einlädt, dass wir mit ihm suchen, so wie er am Ende vom Vergleichnis vom verlorenen Sohn den älteren Bruder einlädt, seine Sichtweise einzunehmen. Dann ging es weiter, die Woche darauf ging es um den Gott, der Geschichten liebt, Gott, der sich in der Geschichte zeigt, Gott, der durch Geschichten Leute zu Leuten redet, Jesus, der Gleichnisse erzählt und zu uns Wahrheiten vermittelt hat, aber auch der Gott, der mit uns persönlich eine Geschichte schreibt und geschrieben hat und von dieser Geschichte dürfen wir auch gern anderen weitererzählen. Dann das dritte war vom Gott, der Wege mitgeht. Wir erinnern uns an die Emmaus-Jünger. Jesus war mit ihnen auf dem Weg, hat sie begleitet, hat sich mit ihnen auf den Weg gemacht. Und auch wir sind eingeladen, uns mit anderen auf den Weg zu machen und sie auf ihrer geistlichen Reise zu begleiten. Und das kann manchmal ein langer Weg sein, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und heute geht es eben um den Gott, der durch Gemeinschaft wirkt. Gott tut beides. Gott wirkt Gemeinschaft und er wirkt durch Gemeinschaft. Und das war eigentlich auch schon von Beginn an der Kirche so, auch bei den ersten Christen. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, die Gemeinde in Jerusalem. Da hieß es, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wir sehen hier, dass die Gemeinschaft der Christen sehr innig war, die war fröhlich. Und die Gemeinschaft fand sowohl im Privaten statt, in den Häusern, aber sie fand auch in der Öffentlichkeit statt, im Tempel. Im Tempelbezirk haben sie sich auch getroffen. Und diese Gemeinschaft, die wirkte anscheinend anziehend auf die Leute, weil täglich kamen neue Menschen zur ersten Gemeinde hinzu. Und hey, das ist doch, ja, eigentlich das Tolle, dass christliche Gemeinschaft anziehend und überzeugend sein kann. Und ich glaube auch, dass es heute noch so ist, christliche Gemeinschaft ist anziehend und überzeugend. Und da dürfen wir auch unser Licht der Gemeinschaft auch nicht unter den Scheffel stellen, sondern dran glauben, dass Gott auch durch unsere Gemeinschaft an Menschen wirken kann. Und es gibt auch so viele Beispiele in der Geschichte und in der Gegenwart, bei denen wir sehen können, dass Gott durch die Gemeinschaft der Christen an Menschen Großes getan hat und gewirkt hat. Ein Beispiel, das mir einfällt, ist John Wesley. John Wesley war ein englischer Pfarrer des 18. Jahrhunderts und Vater der späteren methodistischen Kirche. Ich denke, einer der einflussreichsten Personen der neuzeitlichen Kirchengeschichte, kann man schon so sagen. Und als junger Mann war der Wesley mal auf einem Schiff unterwegs, der wollte die Kolonien in Nordamerika besuchen. Und während der Fahrt über den Atlantik, da gab es öfters heftige Stürme. Und jedes Mal, wenn so ein Sturm kam, da hatte Wesley große Angst vor dem Tod und auch, was ihn nach dem Tod erwarten sollte. Und mit ihm auf dem Schiff gab es auch Deutsche. Diese Deutschen gehörten zur Herrnhuter Brüdergemeinde. Das war eine christliche Gemeinschaft. Und eines Abends, da hat es so heftig gestürmt, dass überall auch Wasser ins Schiff eindrang. Und der Wesley hatte Riesenangst, dass es heute zu Ende sein würde mit seinem Leben. Und dann in seiner Angst ging er zu den Deutschen und war völlig erstaunt. Die Deutschen saßen da in aller Ruhe, alle gemeinsam. Sie sangen Lieder, sie beteten zusammen. Und nicht einer von ihnen hatte Angst vor dem Tod, weil sie wussten, falls sie sterben würden, dann werden sie bei Jesus sein. Und Wesley hat es tief beeindruckt und hat sich über die ganze Überfahrt hin dann zu den Deutschen gehalten, hat sich der Gemeinschaft angeschlossen und auch dann einige Jahre später, 3 Jahre später, kam er dann auch in einer Bibelstunde der Herrnhuter Brüder zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus, hatte da ein Bekehrungserlebnis. Die Gemeinschaft also, die er bei diesen Herrnhuter Brüdern erlebt hatte, die veränderten für ihn für immer. Und er veränderte dann auch vieles später. Das ist das Geniale. Ja, bei John Wesley in seiner Zeit war es noch so, dass die, damals nannte man sie Erweckten, wir nennen sie heute Pietisten, dass ja die Leute, die erweckt waren, dass die noch innerhalb der Volkskirche unterwegs waren. Die waren immer noch Teil der damals anglikanischen Kirche oder der lutherischen Kirche in Deutschland. Und es waren auch immer Leute willkommen, die jetzt noch nicht bekehrt waren. Und so dann im 19., 20. Jahrhundert, als dann es teilweise auch Schwierigkeiten gab zwischen Pietisten und Volkskirchlern und dann auch es immer mehr zur Säkularisierung kam, dann hat man sich so ein bisschen oftmals an verschiedenen, ich weiß nicht wo, ich möchte jetzt nicht sagen, wo das war oder auf welche Gemeinden das zutrifft, ist auch egal, aber es hat so die Tendenz zugenommen, dass man sich als Pietist oder als Evangelikaler sich zurückgezogen hat, dass man so zu einer exklusiven Gemeinschaft geworden ist. Und bei der Frage, wer gehört dazu, hat so ein bisschen dieser Dreiklang dann vorgeherrscht oder herrscht viel oft vor. Dieser Dreiklang auf Englisch heißt der Behave, Believe, Belong. Benehmen, Glauben, dazugehören. Es gilt erst ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen, dass man überhaupt irgendwie mit einer Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft der Christen in Berührung kommen darf. Und dann wird erwartet, dass man dann auch glaubt und bekennt, ja, Jesus ist Herr, und dann, erst dann darf man zur Gemeinschaft dazugehören. Aber das ist etwas, das Jesus uns eigentlich anders vorgelebt hat, wie ich meine. Neulich habe ich die Geschichte von Tina Schmidt gehört. Sie war Model, Designerin, eine bekennende Lebensfrau, Lebefrau, hat da auch darüber geschrieben, in Magazinen, über ihre Männerbekanntschaften und so weiter. Und hatte da den bestimmten Ruf, ne? Und Anfang 30 hat sie irgendwie gemerkt, ja, das kann doch nicht alles sein im Leben. Und war dann auf der Suche, hat sich mit dem Buddhismus befasst und dann hat sie sich auch für den Hinduismus interessiert und dachte, ja, ich gehe am besten nach Indien, weil da bin ich ja an der Quelle von diesen fernöstlichen Religionen, da kann ich was drüber lernen. Sie wollte also nach Indien und jemand hat sie vermittelt in ein Kinderheim, in dem sie mithelfen durfte. Was derjenige ihr verschwiegen hat, absichtlich verschwiegen hat, war, dass es sich um ein christliches Kinderheim handelte. Und sie hat es nicht gewusst. Wenn sie es gewusst hätte, wäre sie wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Aber im Kinderheim selber in Indien wurde sie dann wirklich sehr herzlich von dem Team aufgenommen. Und auch der Umgang der Mitarbeiter dort, der war sehr herzlich. Und auch wie sie auf die Kinder eingegangen sind, das hat diese Tina sehr beeindruckt. Und sie hat begonnen, sich für den christlichen Glauben zu interessieren und ist auch dann dort in diesem Kinderheim Christin geworden und hat ihr Leben komplett verändert. Heute schreibt sie Bücher, ist in Fernsehsendungen und berichtet über ihre Lebensänderung und was wirklich zählt. Ja, wenn jetzt in diesem Kinderheim gegolten hätte, behave, believe, belong, dann hätten sie die Tina bestimmt nicht aufgenommen. Aber dort galt eine andere Reihenfolge. Dort galt belong, believe, behave. Und ich denke, das ist der bessere Ansatz, dass Leute erstmal zu unserer Gemeinschaft dazugehören dürfen und dass sie dann nach und nach lernen, an diesen Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen. Und dann, wenn sie gelernt haben, Jesus zu vertrauen, dann dürfen sie auch lernen, seine Gebote zu halten. und ihr Verhalten entsprechend an einigen Stellen zu ändern. Natürlich hat es Belong auch seine Grenzen, ja. Es geht hier auch nicht um irgendwelche Mitgliedschaften und so weiter, aber es geht darum, dass wir vorbehaltlos erstmal Menschen in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Ein Beispiel auch aus der Geschichte, wo dieses Belong dazugehören ganz wichtig war, war die keltische Kirche. Die keltische Kirche vom 5. Jahrhundert bis eigentlich zum 12. 13. Jahrhundert hat sich sehr stark unterschieden von der römisch-katholischen Kirche so in Europa. Die Kirche des Mittelalters in Europa, die war stark hierarchisch geprägt und war immer stark auch von den Priestern dominiert. Und dann gab es noch so Klöster, ein bisschen als Gegenbewegung, die meistens weit draußen waren, abgeschieden und aber auch wieder exklusive Gemeinschaften eigentlich, weil nur adelige Kinder ins Kloster aufgenommen worden durften normalerweise. Die keltische Kirche, wie gesagt, die war ganz anders. Das war eine Gemeinschaftsbewegung. Und als sich der christliche Glaube so in Irland ausbreitete, da gab es in Irland noch keine Städte. Und also haben sich dann die Christen so in der Nähe von keltischen Clans angesiedelt, hat so kleine Hütten gebaut, vielleicht auch eine kleine Kapelle, lebten da. Die Christen lebten da gemeinsam in einer engen Gemeinschaft, ähnlich wie Mönche, aber es waren jetzt nicht alle irgendwie Geistliche oder so, das waren auch normale Menschen. Und auch Priester und Bischöfe haben da zusammengelebt als Gemeinschaft mit den Laien. Und diese gelebte Gemeinschaft der Christen, die hat eine große Anziehungskraft auf die Menschen ausgewirkt, sodass dann Menschen begannen, dahin zu gehen und Tür an Tür mit den Christen zu leben. Und nach wurden auch diese Menschen, die dahin gingen, um da mit den Christen zu leben, wurden auch Christen. Und so war eigentlich dann auch Irland für viele Jahrhunderte sehr christlich und einfach das Christentum bestand aus Gemeinschaft. Und der Schlüssel war eben, dass sich nicht einsperren und auch die gelebte innige Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass es heute noch Menschen gibt, die von christlicher Gemeinschaft angezogen werden können und in der christlichen Gemeinschaft Jesus finden können. Zweifelsfrei ist auch so, dass die meisten Kontakte, die wir haben, zu Leuten, die nicht Christen sind, dass wir so den Eindruck haben, ja, die haben ja überhaupt kein Interesse am Glauben. Und auch ich begegne auch oft viel Gleichgültigkeit gegenüber Religion und Glaube. Also es ist was, worüber viele Leute überhaupt nicht nachdenken. Es ist ein Thema, das egal ist. Und trotzdem glaube ich, dass es auch offene Türen gibt. Und Jesus hat ja auch mal gesagt, in der nächsten Folie, sagt ihr nicht, es braucht 4 Monate bis zur Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und er meinte mit Ernte Menschen, die von Gott schon vorbereitet wurden, sodass sie jetzt die frohe Botschaft hören und annehmen können. Und ich glaube, dass Gott eben auch jetzt Menschen vorbereitet hat, Menschen, die bereit sind, dass sie jetzt die rettende Botschaft hören. Und obwohl Gott an Menschen wirkt, obwohl er die Ernte vorbereitet, rennen uns doch die Leute nicht die Bude ein, oder? Die Leute rennen uns nicht die Bude ein. Warum? Weil die Erntefelder eben nicht oder nicht mehr in die Kirche kommen. Aber die Kirche kann in die Erntefelder kommen. So wie Jesus ja auch zu den sogenannten Zöllnern und Sündern hingegangen ist. Ja, die Kirche kann in die Erntefelder kommen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir das, was wir in der Gemeinde leben, nicht auf unsere Veranstaltungen begrenzen, sondern auch Gemeinde dort leben, wo die Menschen sind. Ich sage es nochmal, das, was wir in der Gemeinde leben, das sollen wir nicht nur auf unsere Veranstaltungen begrenzen, sondern wir dürfen auch Gemeinde dort leben, wo die Menschen sind, die noch nicht an Jesus glauben. Ein Beispiel für diese Einstellung ist Move-In. Das Move-In ist eine Bewegung. Move-In bedeutet zuziehen. Und bei Move-In steckt so die Idee dahinter, dass Christen gemeinsam in Wohnbezirke ziehen, in denen es noch wenig christliches Zeugnis gibt. Und dort, an dem Ort, wo sie hinziehen, wollen sie Gemeinschaft leben und mit Menschen in Gemeinschaft treten. Und ich war auch mal vor 10 Jahren ein paar Tage in Toronto in der Wohngemeinschaft von Move-In. Da haben 5 junge Männer zusammen gewohnt und es war eine Hochhaussiedlung. Sie haben da Tür an Tür gelebt mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern. Toronto ist ja bekannt als die multikulturellste Stadt der Welt. Mit ganz vielen Menschen haben sie zusammengelebt, auch im gleichen Hochhaus war noch eine Mädchen-WG von Move-In untergebracht. Und so haben sie eben versucht, in diesem Hochhaus und in dieser Siedlung Gemeinschaft mit den Leuten zu bauen. Zum Beispiel eben mal nach Feierabend mit jemand ein Bier oder ein Wein zu trinken und über Gott und die Welt zu reden, eine Familie zum Essen einzuladen und so weiter. Wenn man Tür an Tür mit Menschen lebt, dann ist es ja oft gar nicht so schwierig eigentlich. Ja, das Besondere an Move-In ist natürlich, die Leute sind keine Pfarrer, ne? Das sind ganz normale Christen. Das sind ganz normale Christen, die in der Regel auch täglich ihrem Beruf nachgehen. Aber Christen, die eine Sache verstanden haben. Die eine Sache verstanden haben, und zwar: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wir sind Gottes Tempel. Wir sind Gottes Tempel. In der Bibel heißt es auch mal, da sagt Petrus, der Höchste wohnt nicht in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist. Aber Gott wohnt in Menschen. Gott wohnt in uns. Im Alten Testament gingen Leute ja in den Tempel, also in das Gebäudetempel, um Gott zu erfahren, zu beten, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und jetzt hat es Jesus aber umgedreht und im Neuen Testament heißt es, dass wir Gottes wahrer Tempel sind. Und das bedeutet ja auch, da wo wir hingehen, da ist Gott gegenwärtig. Und unter diesem Gesichtspunkt können wir auch das verstehen, was Luther immer wieder betont hat, dieses Priestertum aller Gläubigen. Ja, es sind nicht eine Gruppe von exklusiven Menschen wie im Alten Testament, diese Priester, die da im Tempel Gottes gedient haben und die Gottesgegenwart erfahren haben. Nein, jeder Christ ist ein Priester, jeder Christ ist sogar Teil des Tempels Gottes. In jedem Christen wohnt Gott und Gottes Gegenwart ist in uns. Das heißt, wir dürfen hingehen zu Menschen und sie dürfen durch uns dürfen sie Gottes Gegenwart spüren. Und dann denke ich vielleicht, okay, wie ich bin im Tempel Gottes, ich merke davon ja nichts. Oder muss ich jetzt irgendwie Superchrist werden, damit ich irgendwie die Ausstrahlungskraft auf die Leute habe? Nein. Es ist ja eine Zusage, es ist ein Fakt. Da gibt es auch verschiedene Bibelstellen im Neuen Testament, wo das klar ausgedrückt ist. Wir sind im Tempel Gottes und Gott wohnt in uns und die Gegenwart Gottes ist in uns präsent. Und wir sind eben auch alle Priester. Da gibt es keinen Unterschied, ob jetzt jemand Pfarrer ist oder Missionar oder was weiß ich was. Wir alle sind berufen dazu, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Ja, wie kann das denn konkret aussehen? Durch Gemeinschaft andere für Jesus zu gewinnen. Wie kann es aussehen, Tempel zu sein für andere Menschen, wenn man dem Bild bleiben will. Wie kann es konkret aussehen? Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass man Kirche im Park ist. Ja? Man geht einfach als Gruppe von Christen in den Park, grillt vielleicht oder picknickt, nimmt die Kinder mit und versucht, mit den Menschen, die auch im Park sind, in Gemeinschaft zu kommen. Vielleicht lädt man sie ein auf ein Bier oder was Gegrilltes oder die Kinder spielen gemeinsam und so versucht man dann auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, wie auch immer. Aber bewusst als Christen zum Beispiel in den Park gehen, das Leben zu feiern, Gott zu feiern und andere mit in diese Gemeinschaft reinzunehmen. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, und ich würde das auch denken, aber wann soll ich denn das machen? Wann sollen wir denn das machen? Unter der Woche sind wir alle beschäftigt durch die Arbeit und samstags hat man auch so seine Sachen zu tun. Man will sich auch mal mit Freunden treffen, mit Verwandten und so weiter. Ja, und am Sonntag bin ich ja im Gottesdienst. Und das haben auch einige Gemeinden festgestellt, dieses Dilemma der Zeit, und haben dann gesagt, nee, wir machen das mal anders. Es gibt so eine Bewegung, die heißt Kirche ohne Mauern. Und da sagen sie, okay, ein oder zwei Sonntage oder von mir aus auch alle Sonntage im Monat, statt Gottesdienst machen wir Gemeinschaft mit Menschen leben, Gemeinschaft mit Menschen teilen. Zum Beispiel die Seestraßengemeinde in Ludwigsburg, die macht das, glaube ich, immer noch oder hat es zumindest im Sommer gemacht. Einmal im Monat ist kein Gottesdienst, sondern alle sind dazu eingeladen, mit Leuten gemeinschaftliche Dinge zu unternehmen und so ein Licht zu sein für Jesus und wenn es vielleicht dann auch die Gelegenheit sich ergibt, auch von Jesus Zeugnis zu geben, seine eigene Geschichte von Jesus zu erzählen und so weiter. Ja, was gibt's noch für Möglichkeiten? Man muss dann jetzt nicht unbedingt in den Park gehen, ist im Winter vielleicht auch nicht immer so toll. Kann auch in ein Altersheim gehen und dort mit Menschen Gemeinschaft haben. Man kann auf den Spielplatz gehen und dort mit anderen Eltern in Gemeinschaft treten. Man kann eine Wanderung organisieren und dort Leute dazu einladen, eine Grillparty zu Hause mit den Nachbarn, eine Laufgruppe gründen, wo Leute einfach dazukommen können. Oder man geht in die Kneipe und hat so einen Stammtisch und redet dort über Gott und die Welt. Und wer mit sich einklinken will, kann das auch tun. Also es gibt, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, wie wir als Christen mit anderen in Gemeinschaft treten können. Ich glaube, wir sind sogar auch da ziemlich kreativ, wenn wir ein bisschen nachdenken. Was uns vielleicht oft fehlt, ist die Zeit und oft auch natürlich die Motivation. Aber das Coole ist, dass wir uns ja gegenseitig motivieren können. Und wir müssen das auch nicht alleine tun. Wenn wir mal überlegen, zurück bei Jesus, als er zum Beispiel seine 70 Jünger ausgesandt hat, da heißt es, nach diesen aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, damit sie Menschen in den Häusern besuchen, aber er hat sie nicht alleine losgeschickt. Er hat sie immer zu zweit losgeschickt. Und auch in der Apostelgeschichte, wenn wir da lesen, das war auch meistens ein Teamwork. Also mir fällt immer da Petrus und Johannes ein, die zusammen unterwegs waren. Paulus und Barnabas, später Paulus und Silas, noch teilweise mit Timotheus und Lukas. Also das ist kein Einzelkämpfertum, wenn wir Leuten von Jesus erzählen. Und auch genauso, wenn Gott durch Gemeinschaft wirkt, ist ja logisch, dass wir dann auch als Gemeinschaft auftreten dürfen und sollen. Genau, und deswegen, die Einladung darüber mal nachzudenken, wie können wir denn Gemeinschaft mit Menschen leben, die Jesus noch nicht kennen. Als Familie kann man sich das überlegen, als Hauskreis oder als Leute in der Gemeinde, die ähnliche Interessen haben, ja, sei es ein sportliches Interesse, ein Essensinteresse, Grillen oder so, oder kreatives Interesse und so weiter, sich zusammenzutun und zu überlegen, ja, wie können wir Gemeinschaft leben miteinander, aber so eine Gemeinschaft, die offen ist, dass andere da auch noch dazukommen können. Ja, das Thema vom Gott, der durch Gemeinschaft wirkt. Gott ist der Urheber von christlicher Gemeinschaft. Er wirkt Gemeinschaft, aber christliche Gemeinschaft besteht nicht zum Selbstzweck. Christliche Gemeinschaft soll auch wachsen. Und christliche Gemeinschaft soll Menschen mit reinnehmen, sodass sie in der Gemeinschaft auch Jesus kennenlernen dürfen. Ich lade uns dazu ein, dass wir das auch jetzt motiviert von diesen Worttransport, Predigten und Schulungen auch versuchen, mehr umzusetzen. Ich bete mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deine Gemeinschaft gerufen hast, in deine Gemeinde, dass wir Gemeinschaft erfahren dürfen, dass wir unseren Glauben mit anderen teilen können, dass wir auch motiviert werden im Glauben und durch die anderen. Und und trotzdem gibt es so viele Menschen, die diese Gemeinschaft nicht kennen und die dich nicht kennen, Jesus. Und es schmerzt uns auch, dass die Menschen nicht bei uns suchen, nicht nach dir bei uns suchen. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Menschen, die von dir vorbereitet sind und Es liegt an uns, dass wir ihnen begegnen. Hilf du uns, bei den Menschen zu sein. Hilf du uns, Kontakte, Beziehungen aufzubauen zu Leuten, die dich noch nicht kennen. Hilf uns, Menschen in unsere Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Gib uns gute Ideen, wie wir Kontakte aufbauen und ausbauen können. Und gib uns auch Zeit für die Menschen. Ja, Herr, danke, dass du diesem Abend jetzt hier bist, bei uns allen. Ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. Ich danke dir auch für das, was die vergangenen Wochen in den Predigten dran war, auch in den Schulungen, auch für die Schulung am Mittwoch, dass wir einfach gemeinsam noch besser lernen dürfen, wie wir denn dein Wort transportieren können, dein Wort zu den Menschen transportieren können. Ja, ich danke dir für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen. Ich danke dir für die Lieder. Ich danke dir, dass du hier bist und in uns präsent bist. Amen.